Ja, und genau das ist das Anliegen Gottes. Gott möchte persönlich zu dir und zu mir sprechen, auch heute Morgen in diesem Gottesdienst. Es geht gar nicht darum, irgendwie eine allgemeine Predigt zu hören oder irgendwie allgemein Lieder zu singen, sondern den zu erleben und zu hören, den zu erfahren, der ein persönliches Interesse an dir und an mir hat. Ich wünsche euch auch einen total guten und gesegneten Morgen. Ganz besonders auch möchte ich diejenigen willkommen heißen, die zum ersten Mal in unserer Mitte sind. Schön, dass du da bist. Schön, dass Sie da sind. Verzeihen Sie bitte, wenn ich dann in das Du übergehe, weil es einfach einfacher ist für mich, jeden Einzelnen mit Du anzusprechen, auch persönlich zu sein. Und auch ganz herzlich willkommen diejenigen, die uns von zu Hause zuschauen, die online dabei sind. Ich finde es großartig, dass wir eine große Gemeinde haben, die im Internet zuschaut und auch wieder Menschen, die das erste Mal dabei sind. Und du wirst es nicht glauben, auch zu Hause kannst du die Gegenwart Gottes erleben und erfahren. Das ist einfach was Großartiges. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Probleme haben. Wir haben das Kontaktformular und wir sind gerne für Sie da. Und ich möchte heute weitermachen mit unserem Jahresthema, mit dem, was uns beschäftigt, so das Jahr über. Wir haben ein Thema, das lautet My Next Step, mein nächster Schritt mit Jesus weitergehen. Und das ist etwas, was wir hier machen möchten. Wir möchten immer wieder den nächsten Schritt machen mit Jesus Christus und wachsen in ihm, mit ihm. Und wir wollen nicht irgendwo mal stehen bleiben und sagen, so, jetzt haben wir alles erreicht, was zu erreichen ist, sondern es gibt immer einen nächsten Schritt. Gott hat immer wieder etwas Neues für uns. Gott hat eine Segnung, Gott hat einen Zuspruch, Gott hat eine Berufung für dich und für mich. Gott hat etwas, was dich weiterführt. Und so wie wir dort die Berge sehen, so werden wir von einer Stelle zur nächsten geführt. Wir werden weitergeführt durch das, was Gott vorhat. Und Gott ist es ein ganz, ganz großes Anliegen, dass wir Leben haben und Leben im Überfluss. Gottes Gedanken sind immer dabei, wie kann er dir und wie kann er mir Leben geben? Das ist vielleicht ein bisschen unvorstellbar, weil Gott so weit weg ist, weil Gott ja scheinbar nicht zu sehen ist und nicht zu spüren ist, weil er so viel zu tun hat, die ganzen Sterne und alles im Lot zu halten. Ist Gott daran interessiert, an dir, an mir, uns Leben zu geben? Und deshalb hat er seinen Sohn auf diese Erde geschickt, Jesus Christus, damit wir durch ihn, durch Jesus Christus leben können. Gott geht es immer um den einzelnen Menschen. Es geht ihm um dich, es geht ihm um mich. Er will dich heute Morgen und er will mich direkt ansprechen, direkt berühren. Er will, dass wir ein persönliches Erlebnis, eine persönliche Erfahrung mit ihm haben. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass du so in einem Gottesdienst sein kannst und dass Gott gar nicht zu dir redet. Selbst wenn du heute das erste Mal da bist und sagst, wie, Gott, gibt's den überhaupt? Den habe ich noch nie gesehen, nie gehört. Es kommt der Moment, wo Gott einfach in dein Leben hineinspricht. Und das kann heute Morgen sein. Und es ist auch egal, wie wertvoll oder wie schlecht du dich fühlst. Heute Morgen haben wir schon gehört von einem jungen Mann, der niedergestochen worden ist. Und ich habe noch einmal das Foto dabei. Dieser Mann, der dort im Krankenhaus liegt, der fast sein Leben beendet hätte, der 5 Messerstiche abbekommen hat, der nicht mehr alleine atmen konnte. Dieser Mann ist von Gott geliebt. Er ist ein Individuum, weit weg von hier. Ein Mensch, wenn du ihn vor einigen Jahren gesehen hättest, wo du sagst, den hätte ich nicht angefasst. Der stinkt nach Alkohol, der ist ungewaschen, der ist ekelig, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Und das Schöne ist, wenn du mit Menschen nichts zu tun haben willst, Gott will aber mit Menschen zu tun haben. Er will mit dir und mit mir zu tun haben. Und er hat diesen André so geliebt, so geliebt wie dich, so geliebt wie mich, dass er gesagt hat, dein Leben ist noch nicht vorbei. Auch wenn es vielleicht alles so aussah, dein Leben ist noch nicht vorbei. Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Ich habe noch einen nächsten Schritt für dich, hier auf dieser Erde, bevor der große Schritt stattfindet, dass wir in die Ewigkeit gehen, in den Himmel gehen. Und das ist Gottes Plan, immer wieder mit dir und mit mir den nächsten Schritt zu gehen, auch wenn die Umstände total dagegen sind. Die göttliche Liebe und das göttliche Leben möchte Gott weitergeben. Das ist sein großes Anliegen. Gottes tiefer Wunsch ist es, dass du und ich dass wir das göttliche Leben weitergeben. Und so wie André, wie er hier das Leben neu bekommen hat und jetzt wieder Menschen begegnen wird und Menschen Leben geben wird, genauso möchte es Gott auch mit dir und mit mir machen, auch wenn wir hoffentlich nicht in so spektakuläre Umstände kommen, niedergestochen zu werden und ja, vor dem Ende unseres Lebens zu stehen. In Johannes 15, im 16. Vers heißt es, da spricht Jesus Christus selber und er sagt, nicht ihr, also du und ich, habt mich erwählt, nicht wir sind zu Gott gekommen, sondern ich habe euch erwählt und habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, und zwar eine Frucht, die Bestand hat, eine Frucht, die ewig bleibt, eine Frucht, die nicht nur heute da ist und dann verblüht ist oder aufgegessen oder einfach weg ist, sondern eine Frucht, die Bestand hat, die bleibt. Und wir wollen uns heute einmal mit diesem Thema beschäftigen, wie kann ich Frucht bringen? Welche Voraussetzungen muss ich haben? Muss ich mich jetzt furchtbar anstrengen, um Frucht zu bringen? Muss ich irgendwas ganz, ganz Wildes tun, ganz fromm werden, ganz viel beten, ganz viel Bibel lesen, ganz viel Geld geben, ganz viel, weiß ich nicht, geistliche Übungen machen? Oder kann ich, so wie ich bin, Frucht bringen? Und wie mache ich den nächsten Schritt, diese Frucht zu bringen? Und ich habe einfach mal eine ungewöhnliche Überschrift über diese Predigt heute genommen. Und ich habe sie einfach mal genannt, Sterben um zu leben. Sterben oder Tod und Leben sind Gegensätze. Und sie haben auch nichts miteinander zu tun. Die Bibel sagt, das Leben, das Jesus Christus geschenkt hat, ist stärker als der Tod. Und nichts konnte Jesus Christus im Tod halten, weil sein Leben viel stärker ist. Und er hat nichts zu tun mit dem Tod. Und trotzdem spricht die Bibel oft von diesen Dingen gemeinsam. Und was hat das damit zu tun? Und ich möchte uns zwei Begebenheiten aus der Bibel jetzt schildern, eins aus dem Alten Testament und eins aus dem Neuen Testament, zwei Begebenheiten, die so richtig herausfordernd sind, da wo es auch um Leben und Tod geht. Es geht an die Substanz. Und hier sind Menschen, die schreien, Hilfe, wir müssen alle sterben. Wir werden alle sterben, wir werden alle umkommen, wir werden alle nicht den nächsten Tag erleben. Das eine sind die Nachfolger oder die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Und sie sind mit ihm in einem Boot gestiegen. Und das können wir nachlesen im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, im 24. Kapitel, ab Vers 23. Und danach stieg Jesus in ein Boot, fuhr mit seinen Jüngern weg. Ich glaube, das ist das 8. Kapitel, 8, Vers 24. Da ist ein falscher, also 8. Kapitel, Vers 24. Danach stieg Jesus in sein Boot, fuhr mit seinen Jüngern weg und mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, sodass die Wellen ins Boot schlugen, aber Jesus schlief. Da weckten ihn die Jünger und riefen voller Angst, Herr, hilf uns, wir gehen unter. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, Herr, hilf uns, wir müssen alle sterben. Eine dramatische Situation, sie sind mitten auf dem See, mitten in einem heftigen Sturm, das Boot ist schon voll Wasser gelaufen, vielleicht schon Schlagseite und als erfahrene Seeleute, die dabei waren, als erfahrene Fischer, wussten sie, das geht keine paar Minuten mehr gut, wir werden alle untergehen und den nächsten Tag nicht mehr erleben. Die Jünger hatten eine Riesenangst, umzukommen. Und das ist auch unsere natürliche Reaktion in so einer Situation zu sagen, ich möchte mein Leben bewahren. Ich möchte nicht, dass mein Leben untergeht, dass ich irgendwo da im Wasser drin bin und danach mich nicht mehr bewegen kann, dass nichts mehr da ist. Ich möchte leben. Aber solche Situationen erleben wir immer wieder in der Bibel, wenn wir sehen, wenn Menschen Jesus nachgefolgt sind, dass sie in schwierige Situationen kommen. Und wenn sie auf die andere Seite wollten, auf die andere Seite, da wo Jesus mit dem Boot hin wollte, dann mussten sie durch so manche Situationen durch. Und der nächste Schritt, den du und den ich, den wir mit Jesus gehen, der kann es in sich haben. Der kann gefährlich sein und er kann so aussehen, dass wir sagen, Hilfe, ich werde dabei umkommen. Ich werde dabei sterben und dazu habe ich kein Interesse. Ich möchte mein Leben bewahren. Wenn wir ein paar tausend Jahre zurückblenden, dann sehen wir dort ein ganzes Volk, das in der Wüste ist und das Riesenangst hat. Sie stehen gerade davor, durch das Rote Meer zu gehen. Sie stehen gerade davor, ja, Ägypten zu verlassen, wo sie jahrelang über viele, viele hundert Jahre versklavt waren und wo sie jetzt endlich die Freiheit haben. Und jetzt kommt Folgendes. 2. Mose Kapitel 14, Abvers 11. Und Mose warfen sie vor: Hast du uns etwa hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht genug Gräber für uns in Ägypten? Warum hast du uns das angetan und aus Ägypten geführt? Haben wir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns doch in Ruhe, wir möchten den Ägyptern dienen. Wir hätten viel lieber weiter für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. Doch Mose sagte zum Volk: Habt keine Angst, wartet ab und seht, wie der Herr euch heute retten wird, denn ihr werdet diese Ägypter dort nie mehr wiedersehen. Ja, das ist so Panik auf der Titanic. Die ganzen Ägypter kommen mit ihren Streitwagen, da vor dir das Meer und dahinter der Tod, vor dir der Tod, hinter dir der Tod. Und dieses Volk sagt: Wir wollen nicht sterben. Hättest du uns doch nicht weggebracht aus diesem Ägypten, da wo wir zu essen hatten, wo wir zwar versklavt waren, aber da wo wir zu essen hatten und wo wir wenigstens leben konnten. Sie wollten eine Rettung haben. Sie wollten aus der Situation irgendwie raus, ohne ihr eigenes Leben aufzugeben. Sie wollten eigentlich in das verheißene Land, das, was Gott ihnen versprochen hatte, ohne dass sie durch solche Situationen kommen. Sie haben immer gedacht, ja, jetzt marschieren wir mal los und dann gucken wir mal, irgendwann kommen wir da an, wo Gott gesagt hat, da ist es schön, da sind wir nicht mehr in der Gefangenschaft und dann, ja, dann haben wir irgendwie ein nettes Leben unterwegs. Und sie waren nicht bereit, diese Herausforderung, die jetzt gerade vor ihnen stand, anzunehmen und zu sagen, und wenn es mein Leben kostet, ich gehe diesen Weg. Keiner will sterben, wir alle wollen leben. Und sie haben ihre Umstände so sehr gehasst, dass sie gesagt haben, lass uns doch zurückgehen. Und ich möchte dir sagen, so funktioniert das nicht bei Jesus. Diese beiden Situationen, die wir hier haben, sind ein Spiegel für das, was du und ich erlebst. Und das möchte ich mal so ein bisschen aufblättern heute und uns das mal vor Augen führen. Wir werden immer wieder vor solchen Situationen stehen. Und es ist immer wieder die Frage, werde ich mein Leben behalten oder werde ich es verlieren? Und deshalb stelle ich einfach mal eine These auf. Wir müssen sterben, um zu leben. Wir müssen sterben, um zu leben. Und dann kannst du jetzt sagen, wo bin ich denn hier gelandet? Ich bin hier in einer Kirche und ich habe eigentlich überhaupt gar keine Lust, mir sowas anzuhören. Wie sterben? Ich will doch leben. Ich möchte doch Leben haben. Ich möchte doch Leben haben im Überfluss. Pastor, hast du nicht eben davon gesprochen, dass Gott gekommen ist, um uns Leben zu geben? Und jetzt sagst du, ich muss sterben. Genau das ist das. Das ist das, was du in der Natur, in der Gesetzmäßigkeit, die Gott gegeben hat, immer wieder siehst. Bevor neues Leben entsteht, muss irgendetwas sterben. Da ist eine Pflanze, da ist eine Blume, die hat einen Samen in sich. Und diese Blume verwelkt, aber dieser Same dort, der fällt in die Erde und dieser Same stirbt und dann kommen neue Blumen hervor. Und wenn das nicht so wäre bei Weizen, bei den vielen Pflanzen, die wir haben, dann würden wir alle sterben. Wir hätten nichts zu essen und unser Leben hängt davon ab, dass ein Teil stirbt und neues Leben hervorbringt. Davon hängt unser ganzes Leben ab. Das hält uns am Leben. So ist es auch, wenn eine Befruchtung stattfindet. Da ist eine Eizelle und da ist eine Samenzelle. Beide geben sich selber auf und vereinigen sich und bringen neues Leben hervor. Und wenn das nicht geschehen würde, dann wären wir alle nicht hier. Und das ist das, was Jesus sagt. Er sagt uns genau das, wir müssen sterben, um zu leben. Im Johannes Evangelium im 12. Kapitel ab Vers 24. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Und wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Denn da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Das Gegenteil von Sterben oder von Tod ist Leben und neue Geburt. Die Geburt geht immer dem Leben voraus. Und hier sehen wir diesen Prozess der Geburt, den Jesus beschreibt. Und er sagt, es muss etwas sterben, damit etwas Neues geboren wird. Und er sagt, dieses Samenkorn, was in die Erde fällt, das hat diesen harten Kern, es hat diese harte Schale. Diese harte Schale muss sterben, sie muss in der Erde aufbrechen, damit das, was da drin ist, dieses Leben, was im Kern ist eines Samenkorns, mit das hervorkommen kann und mit das viel Frucht bringen kann. Wenn es stirbt, dann bringt ein einzelnes Samenkorn einen ganzen Halm hervor mit ganz, ganz, ganz vielen Samenkörnern. 30, 60 und 100-fach, sagt die Bibel. Ein einziges bringt so viel hervor. Du kannst ein einziges Samenkorn nehmen, du kannst es ausstreuen und in vielleicht 2 Jahren hast du ein ganzes Feld voll, wenn du das vernünftig ausgestreut hast. Weil ein einzelnes Samenkorn in der Lage ist, sich so zu vervielfältigen. Sich selbst zu erhalten, selber sich zurückzuhalten, ist nicht der Plan Gottes, weder in der Natur noch in unserem Leben. Noch in der Gemeinde, noch in deiner Familie, noch, ich sage mal, mit allem, was du hast, ob das deine Liebe ist, ob das dein Glaube ist, ob das deine Finanzen sind, ob das deine Zeit ist, egal was es ist, es selber für dich zu behalten, ist nie der Plan Gottes, sondern der Plan Gottes ist es, weiterzugeben. Weiterzugeben. Wisst ihr, die Handbewegung Gottes ist diese. Das ist die Handbewegung Gottes. Er hat gegeben, er hat seinen Sohn gegeben. Und wenn wir vielleicht mal eine Weile in dieser Haltung stehen bleiben, dann sehen wir auch das Kreuz, an dem er seinen Sohn gegeben hat. Er hat diese Handbewegung. Und unsere natürliche Handbewegung ist diese da. Nimm, was du kriegen kannst. Nimm, was du findest. Nimm es vielleicht auch dem anderen weg. Dann gehört es dir. Und Gott sagt, ich habe dich beschenkt und meine Handbewegung ist diese da. Und es sind die Dinge, die mehr werden, wenn du sie weitergibst. Deine Liebe, deinen Glauben, dein Geld, deine Zeit. Es wird Gott wird diese Dinge vermehren. Aber wenn du dich selber erhalten willst, wenn du selber das zurückhalten willst, dann wird es sich nicht vermehren, sondern es bleibt alleine. Dieses Weizenkorn bleibt ein einzelnes Korn. Es bleibt alleine. Und deshalb ist unsere Aufgabe, zu sterben und uns zu vermehren. Und da kommt der Punkt, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt und eure Frucht Bestand hat. Da geht etwas voraus. Dem Fruchtbringen geht ein Sterbeprozess voraus. Und das ist nicht einfach. Und ich glaube nicht, dass wir alle große Lust haben, wie die Jünger dort in diesem Boot oder auch das Volk Israel dort vor dem Meer zu sagen, ich werde jetzt mal eben sterben, damit ich Frucht bringe. Da haben wir keine Lust zu. Alles schreit danach, ich will leben, ich will das behalten, ich will es festhalten. Aber ich kann dir sagen, wenn deine und meine Interessen im Vordergrund stehen, dann werden wir am Ende alleine bleiben. Wir werden am Ende eine einzelne Person bleiben. Wir werden eine Gemeinde bleiben, die sich nicht vervielfältigt, wenn wir das nicht weitergeben, was wir haben. Und das geschieht im Moment in Deutschland 1000- und 10.000-fach, dass Kirchen und Gemeinden aufgehört haben, das zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Aufgehört haben, den Auftrag Gottes, geht hin und teilt das Evangelium aus, betet mit den Kranken, gebt meine Liebe weiter, kümmert euch um die Armen, das zu tun. Und da müssen wir uns nicht wundern, wenn Gemeinden auf einmal anfangen zu sterben, wenn Kirchen leer werden, geschlossen werden, weil sie bleiben alleine. Und das ist das, was wir als Gemeinde und auch als Leitung der Gemeinde nicht wollen. Wir beten dafür, wir kämpfen dafür, wir ringen dafür, dass wir das, was wir haben, weitergeben können, damit es sich vermehrt. Und wenn wir als Gemeinde nicht sterben werden, wenn wir nicht gewisse Dinge, gewisse harte Hüllen, die da sind, aufgeben und bereit sind, sie loszulassen, dann wird der Same, der da drin ist, oder dieses Leben, was da drin ist, wird nicht hervorbrechen können. Wenn du deine äußere Hülle festhältst, und mit dieser äußeren Hülle ist meistens unsere Bequemlichkeit, unsere Selbstsucht, unser altes Wesen gemeint. Die Bibel spricht von diesem alten Wesen, das noch nicht die Kraft Gottes erlebt hat, was noch nicht erlebt hat, dass Gott neues Leben schenkt. Dieses alte Wesen, was vergeht, was einmal dem Tod geweiht ist und was nicht in der Lage ist, nicht imstande ist, neues Leben zu bringen. Diese Hülle alleine kann kein Leben bringen, sondern da drin, das, was da drin ist, das bringt das neue Leben. Und Jesus sagt, wenn ich diesen Weg gegangen bin, wenn ich mein Leben gegeben habe, damit viele leben können, dann müsst ihr das auch tun. Jesus ist uns vorausgegangen, er ist an das Kreuz gegangen, er hat sein Leben gelassen und er sagt, ich tue das zum Leben für viele. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben und damit wir leben können, gebe ich mein Leben hin. Und das ist das, was die christliche Botschaft ist. Das ist das, was Gott sagt. Ich habe meinen Sohn gegeben, damit du durch ihn leben kannst. In seinem Namen, in dem Namen Jesus, ist Heil und Rettung, Heilung, Befreiung. In dem Namen Jesus ist ewiges Leben. Das ist gut. Wollen wir mal einmal sagen, das ist gut? Das ist gut. Das ist richtig gut. Und wenn wir mit Jesus gehen wollen, wenn wir uns Christen nennen, dann werden wir diesen Weg mit ihm mitgehen und werden sagen, ja, ich muss in den Tod, ich muss sterben. Wenn jemand mir dienen will, dann soll er mir nachfolgen, heißt es hier. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Und wir sind dazu angelegt, um Frucht zu bringen. Gott hat uns so geschaffen, Gott hat uns so angelegt, dass wir nicht alleine bleiben, sondern dass wir uns vermehren. Und was ist jetzt nötig, um Frucht zu bringen? Dieses Weizenkorn, dieser Same muss sich entscheiden und sagen, ich bleibe nicht mehr alleine. Das ist die erste Entscheidung und ich gehe in die Erde. So wie das Volk, was dort vor dem Meer stand, auf einmal sehen musste, oh, da öffnet sich das Meer und wir gehen durch. Wir müssen hindurchgehen. Durch das, was uns scheinbar den Tod bringt, müssen wir hindurchgehen. Und es hat ihnen das Leben gebracht und allen, die nach ihnen gekommen sind. Und die Ägypter, die dieses neue Leben nicht hatten, hat es umgebracht. Und es sind so viele Dinge, die damit verbunden sind. Und ich möchte hier nicht nur über eine Theorie sprechen, sondern auch sagen, das ist ganz, ganz praktisch in deinem und in meinem Leben. Gott stellt auf einmal Dinge auf den Prüfstand und dann kommen wir vielleicht vor eine Weggabelung, wo wir uns entscheiden müssen. Gehe ich weiter meinen Weg, möchte ich bei meiner Bequemlichkeit bleiben oder bin ich bereit, etwas aufzugeben, etwas abzugeben und ich werde sterben. Als wir gesagt haben, wir sind Gott gehorsam und wir bringen einen zweiten Gottesdienst ins Leben, dann ist dieser zweite Gottesdienst geboren worden mit viel Verzicht und mit viel Opfer, den einige Menschen hier bringen. Hier sind Menschen, die gesagt haben, ich bin bereit, mein Leben an bestimmten Sonntagen zu ändern. Bedeutet auch für mich, dass mein Leben sich total geändert hat. Als wir die Entscheidung dazu getroffen haben, war ich noch voll berufstätig. Und ich habe zu Gott gesagt, es kann nicht sein, dass ich dann den ganzen Sonntag hier in der Gemeinde bin und am Montagmorgen schon wieder im Büro und kein einziger freier Tag mehr da ist. Das kann nicht sein. Und Gott hat gesagt, ja, das kannst du haben. Kein Problem. Bedeutete wieder etwas aufzugeben. Es bedeutete zu sagen, ich gebe meinen Beruf auf. Ich gebe etwas auf, was mir Sicherheit gibt. Ich gebe etwas auf, wo Gott mich sogar hingestellt hat, wo er mich hinberufen hat, wo er die Wege geebnet hat, wo ich einfach gemerkt habe, dass Gott mich dort gesegnet hat. Das will er mir wieder wegnehmen. Hiob hat einmal gesagt, der Herr hat es gegeben und der Herr hat es wieder weggenommen und der Name des Herrn sei gelobt. So funktioniert das oft. Manchmal segnet Gott uns und dann müssen wir das, was wir da empfangen haben, wieder beiseite legen, um den nächsten Schritt zu tun. Und das ist vielleicht nicht einfach. Und das ist auch nicht einfach für viele Mitarbeiter hier, die Verzicht üben und sagen, ja, auf einmal ist da meine Mittagessenzeit durcheinander, ich bin nicht mehr mit meiner Familie zusammen. Wir haben einen sehr anstrengenden Sonntag und ich muss vielleicht am Montag wieder arbeiten. Und unser Sonntag sieht anders aus. Und warum machen wir das? Wir machen das, damit neues Leben entsteht, damit das Haus Gottes voll wird. Wir haben vor 2,5 Jahren angefangen, den zweiten Gottesdienst ins Leben zu rufen. Und seitdem ist unsere Gemeinde um 50% gewachsen. 50% mehr Menschen im Gottesdienst an einem Sonntag. Mehr Menschen im Internet. Mehr Menschen, die uns erleben und die erfahren, was Gott tut. Und da entsteht neues Leben. Und das ist der Weg. Ich muss etwas aufgeben. Einige aus der Gemeinde haben etwas aufgegeben, damit etwas Neues wachsen kann. Damit neues Leben kommen kann. Aber ohne diesen Tod, ohne dieses Sterben, ist das nicht möglich. Es muss erst in die Erde und dann kann es neues Leben bringen. Die Frage, die ich mir letztens gestellt habe, ist, würde ich das wieder tun? Würde ich meinen Beruf nochmal aufgeben, wenn ich vor der Entscheidung stehen würde? Und würden wir nochmal einen zweiten Gottesdienst starten? Und ich würde sagen, die vielen Kinder, die wir sehen, das viele Gute, was Gott tut, das ist mehr wert. Ich würde sogar noch mehr tun. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde noch mehr abgeben. Und wenn Gott etwas fordert, möge er Gnade geben, dass ich sage, ich gebe das in den Tod und ich gebe es ihm, damit neues Leben entstehen kann. Das ist also der Zweck unseres Sterbens, dass wir Frucht bringen. Es geht nicht darum, dass Gott dich töten will. Gott will dir nichts wegnehmen. Gott ist nicht ein Gott, der raubt, sondern der etwas, was dich behindert, in den Tod, dass du in den Tod gehst, damit der nächste Schritt geschehen kann, damit das nächste neue Leben kommen kann, damit die nächste Geburt stattfinden kann, damit du freigesetzt wirst, den nächsten Schritt zu gehen, das nächste vielleicht zu tun. Und keine Sorge, Gott wird nicht von jedem, der hier ist, erwarten, dass du deinen Beruf aufgibst oder dass du 2 oder 3 Gottesdienste machst oder irgendetwas. Du weißt schon, was Gott von dir fordert. Ich glaube, da sind Dinge in deinem Leben, von denen du weißt, ja, wenn das nicht mehr da wäre, was mich behindert, dann könnte ich den nächsten Schritt machen, dann könnte neues Leben entstehen. Und das Gegenteil von diesem Sterben, das Gegenteil davon ist Selbstverwirklichung. Zu sagen, ich schaue auf mein Leben, ich will mein eigenes Leben leben. Und da sagt Jesus, das passt nicht. Wer mein Jünger sein will, der muss mir nachfolgen und der muss sein eigenes Leben aufgeben, damit er das neue Leben gewinnen kann. Gott hat so viel in dich und in mich hineingelegt. Gott hat so viel Großartiges getan. Wenn wir uns diesen Apfel anschauen, dann ist das, woran du und ich, woran wir Interesse haben, das Äußere. Da in der Mitte ist dieses Kerngehäuse, in der Mitte ist der Kern. Und das ist eher schlecht, also das schmeißen wir normalerweise weg. Aber das ist in dem Apfel drin, damit dieser Apfel seinen Zweck erfüllt. Der Hauptzweck des Apfels ist es ja nicht, gegessen zu werden, sondern was ist der Hauptzweck des Apfels? Der soll einen neuen Apfelbaum hervorbringen. Nicht nur neue Äpfel, sondern einen neuen Baum, an dem ganz viele Äpfel sind. Das ist die Bestimmung des Apfels. Einen neuen Apfelbaum hervorbringen. Und das ist deine und meine Bestimmung. Als Christen sollen wir neue Christen hervorbringen. Als Gemeinde sollen wir neue Gemeinden hervorbringen. Deswegen beten wir dafür und arbeiten wir dafür, dass wir weitere Standorte haben, damit weitere solche Apfelbäume entstehen können in den ganzen umliegenden Städten hier. Ich habe letztens wieder mit einem Pastor gesprochen aus einer Nachbarstadt und er sagte, da sind so wenig Gemeinden und es wäre so schön, wenn neue Gemeinden entstehen könnten. Und dann habe ich ihm gesagt, wir beten und arbeiten dafür und vielleicht sind wir in 2 Jahren oder wann auch immer in deiner Stadt und wir bauen mit Gemeinde, wir bauen mit das Reich Gottes. Und das ist das, was geschieht, wenn der Apfelkern in die Erde fällt, dann kommt ein neuer Apfelbaum hervor. Gott hat so viel in dich hineingelegt. Jesus hat so viele Gaben, so viele wunderbare Dinge in dich und in mich hineingelegt. Nicht jeder hat die gleichen Voraussetzungen. Manche von uns starten schwierig. Manche von uns sind gut gestartet und kommen dann in ein schweres Lebensumfeld, wo die Umstände ungünstig sind, wo Lehrer dich behindert haben, wo deine Eltern dich vielleicht nicht unterstützt haben. Vielleicht bist du gar nicht mit deinen Eltern aufgewachsen, sondern in einem Heim oder woanders. Vielleicht hat eine schlimme Krankheit dein Leben zerstört. Vielleicht waren da Schicksalsschläge in deinem Leben. Vielleicht war da irgendetwas, irgendwelche Tragödien in deinem Leben. Ein schlimmer Chef, ein Kollege, der dich rausgemobbt hat oder. Ein Ehemann, der dich verlassen hat oder eine Frau, die dich sitzen lassen hat. Da gibt es so viele Dinge. Und wir sind nicht verantwortlich für das, was wir bekommen haben und für das, was so außen herum passiert. Verantwortlich bist du für das, was du daraus machst. Und dieser André, von dem wir eben gehört haben, der hatte bestimmt keine gute Lebensvoraussetzungen. Der hatte, auf Deutsch gesagt, ein wirkliches Leben, ein ganz furchtbares Leben. Wenn du ihn heute erlebst, dann siehst du, dass das ein Mann ist, der Frucht bringt, der sein altes Leben in den Tod gegeben hat und der sagt, ich vergesse, was hinten ist und ich schaue auf das, was vorne ist. Gott kann das, was hinten ist, vergeben. Gott kann das, was hinten ist, mit seinem Blut zudecken und kann uns reinwaschen von allen schlimmen Dingen unseres Lebens oder auch die andere Menschen uns angetan haben. Und dann ist der Weg frei, dass du dein altes Leben in den Tod gibst und sagst, und jetzt stehe ich auf zu dem neuen Leben. Das ist übrigens das Bild auch für die Taufe. Deshalb ist es so wichtig, dich taufen zu lassen. Am nächsten Sonntag haben wir eine Taufe und wenn du noch nicht getauft bist, ist das total wichtig. Durch die Taufe machst du deutlich, ich gebe mein altes Leben in den Tod. Dann gehst du auf der einen Seite rein und kommst auf der anderen Seite wieder raus und sagst, und ich stehe auf zu dem neuen Leben, das Jesus mir gegeben hat. Frucht zu bringen hat nichts mit deiner Anstrengung und mit irgendwie, sagen ja, mangelnde Voraussetzungen zu tun. Wir lesen diese Gleichnisse in der Bibel, wo Jesus sagt, ja, und da war der Verwalter und der hat dem einen ein Goldstück gegeben oder Silberstück, dem anderen 2, dem anderen 5 und so weiter. Unterschiedliche Voraussetzungen. Das Einzige, worauf es ankam, war die Entscheidung, die der Einzelne getroffen hat. Setze ich das, was ich habe, ein oder behalte ich das für mich? Und das Schlimmste war, das für sich zu behalten. Das Schlimmste war, es nicht weiterzugeben, es nicht einzusetzen. Und deshalb ruft Gott dich und mich heute zu einer Entscheidung auf. Vielleicht kann jemand ans Klavier kommen. Wir haben nicht die gleichen Voraussetzungen, aber wir haben alle denselben Gott. Wir haben nicht die gleichen Umstände. Aber wir haben einen Gott, der uns versprochen hat, an jedem Tag bei uns zu sein. Du bist verantwortlich und ich bin verantwortlich, ob wir bereit sind, uns selber in die Erde zu geben, symbolisch zu sterben, Dinge abzugeben, Dinge wirklich beiseite zu legen, hinter uns zu lassen, damit das Neue hervorbrechen kann. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat mit einer Entscheidung angefangen. Er war dort im Garten Gethsemane und er hat gebetet und er hat gesagt, Vater, eigentlich möchte ich nicht. Ich habe so viel Angst. Ich habe so viel Angst vor dem, was kommen will. Und er hat Blut und Wasser geschwitzt und er hat geweint. Seine Jünger waren noch nicht mal in der Lage, mit ihm gemeinsam zu beten. So müde waren sie und da waren am Schlafen. Er war ganz alleine. Aber er hat sich entschieden, in diesem Garten Eden ist die Erlösung entschieden worden. Da ist entschieden worden, da hat Jesus gesagt, in diesem Garten Gethsemane, nicht im Garten Eden, im Garten Gethsemane, ich werde für dich sterben, damit du leben kannst. Und genauso ruft Gott dich und mich zu einer Entscheidung auf heute. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich bin ein Apfel, aber in mir ist gar nichts drin. Ich bin ein hohler Apfel. Ich habe das Äußere, ich habe die Hülle, aber ich weiß, dass ich gar kein Leben in mir habe. Und das kannst du nicht selber machen. Das Kerngehäuse mit dem Kern kommt nicht in den Apfel, weil dieser Apfel regelmäßig in die Kirche geht, seinen Zehnten gibt oder sonst irgendwas tut, sondern das kommt deshalb, weil Gott es hineingelegt hat. Und Gott möchte sein neues Leben in dich hineinlegen. Wenn du noch kein neues Leben empfangen hast, dann kannst du heute, hier und jetzt sagen, Herr Jesus, ich möchte neues Leben aus dir haben. Ich bin bereit, dir nachzufolgen. Ich bin auch bereit, meine Schuld zu bekennen, meine Sünde zu bekennen, da mal in den Tod zu gehen, das in den Tod zu geben, dass du mich reinwäschst, dass du mich neu machst, dass du mir neues Leben gibst. Ich weiß nicht, ob du das neue Leben empfangen hast. Wenn nicht, dann kannst du heute Ja sagen. Und vielleicht sagst du, ja, ich habe dieses Kerngehäuse in mir. Ich habe das schon empfangen. Ich habe mal Ja zu Jesus gesagt. Ich habe erfahren, dass Jesus mein Leben neu gemacht hat. Aber ich bin unzufrieden damit, wie ich das, was Jesus in mich hineingelegt hat, wie ich das einsetze. Kannst du heute auch sagen, ich treffe eine Entscheidung. Dieser Schritt, der nächste Schritt beginnt ja mit einer Entscheidung. Dass du dich entscheidest, Jesus nachzufolgen. Dass du dich entscheidest, vielleicht etwas aufzugeben in deinem Leben. Du musst dich nicht entscheiden, wer weiß, wie viel zu arbeiten. Da kommt es Gott überhaupt nicht drauf an. Du wirst selber wissen, was die Menge ist. Es geht darum, dass du sagst, Herr, hier bin ich. Ich bin bereit, etwas aufzugeben. Möchtest du Frucht bringen oder stehst du in Gefahr, allein zu bleiben? Wie viele junge Menschen sind alleine? Sie haben vielleicht ein paar lose Bekanntschaften und Freundschaften, aber in der Tiefe ihres Herzens sind sie alleine. Wie viele ältere Menschen sind alleine? Sie haben aufgehört, das zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Sie haben aufgehört, ihre Gaben einzusetzen. Beklagen sich vielleicht noch über die Dinge. Weißt du, auch als Älterer hat Gott dir diesen Kern gegeben. Und du kannst auch noch mit 80 dich vervielfältigen. Du kannst noch mal neues Leben bringen. Du kannst noch mal ein Vater und eine Mutter sein. Aus geistlicher Sicht für andere Menschen. Du kannst sie weiterführen. Du kannst ein Vorbild für sie sein. Und das bedeutet, dass du vielleicht ein bisschen von dir aufgibst. Und sagst, Herr, hier bin ich. Gebrauche mich. Und ich möchte einfach fragen, ist jemand da heute, der sagt, ich möchte zum ersten Mal sagen, Herr, ich möchte dir nachfolgen. Oder du sagst, ich habe was erkannt in meinem Leben und ich möchte heute eine Entscheidung treffen und ich möchte einen Schritt gehen. Dann steht einfach gemeinsam auf und ich möchte für euch beten. Niemand muss nach vorne kommen, sondern du sagst, ich möchte einen Schritt gehen heute Morgen, dann steh einfach auf und ich bete für dich. Herr Jesus, ich danke dir für diejenigen, die aufstehen und sagen, hier bin ich. Danke, dass du neue Frucht hervorbringst, heute Morgen. Ich weiß, dass du zu einzelnen Menschen ganz besonders sprichst heute Morgen und sie ganz besonders rufst. Dass bei einigen das Herz bis zum Hals klopft. Und ich weiß, Herr, dass du es bist, der redet. Und danke, dass du gerade dabei bist, eine Entscheidung hervorzubringen, die neues Leben gebiert, die neues Leben hervorbringt. Ich segne jeden Einzelnen, der diese Entscheidung getroffen hat. Ich segne auch denjenigen und diejenigen, die von zu Hause zuschauen und sagen, ja, Herr Jesus, ich möchte dich annehmen. Herr, komm du in ihr Leben, begegne du ihnen und lass sie ein fruchtbarer Nachfolger für dich werden. Amen. Und wenn jemand heute sagt, ich habe mich nicht getraut, nach vorne zu kommen oder mich irgendwie zu zeigen oder